Herzlich willkommen zur 548. Folge des Sneakpots. Wir sind endlich mal wieder zurück in New York und besprechen dort für euch den Film Good Time. Mit mir hier der kleine Bruder, das ist Claudia Nördinger.
Hallo, der Mann mit dem roten Gesicht, Stefan Giesbert.
Du hast mich doch noch gar nicht gesehen heute. Nein, im Ernst, ich habe keinen Sonnenbrand mit aus dem Urlaub gebracht, obwohl ich stark dazu neige, aber ich bin mittlerweile so ein Sonnenfürchter, dass ich mich abends auch eincreme, wenn ich mich in den Schatten setze. Nein, das stimmt nicht ganz, aber schon sehr vorsichtig bin.
Ja. Ist ja auch richtig so.
Ja, über Urlaub können wir aber nachher nochmal reden. Jetzt reden wir nämlich erstmal über Good Time. Worum ging's?
Ja, Good Time ist ein Film, der im November bei uns angelaufen ist, also relativ aktuell, von dem Regisseur Brüderpaar Benny und Josh Safdie. Der eine von denen, Benny, spielt auch eine der zentralen Rollen. Ansonsten spielt die Hauptrolle Robert Pattinson, den man ja
kennt. Ach, das ist dieser Glitzertyp, gell?
Das ist der Twilight-Typ, ja. Der aber hier wirklich sehr eindrucksvoll unter Beweis steht, dass er auch was anderes kann. Und in dem Film geht es im Prinzip um zwei Brüder, die, also Robert Pattinson ist der Ältere, so ein Kleinkrimineller, und am Anfang findet ein Bankraub statt, der nicht besonders gut abläuft. Und den unternimmt er mit seinem jüngeren Bruder. Allerdings der jüngere Bruder, muss man wissen, ist also hat eine geistige Behinderung und ist, also hat man nicht das Gefühl, dass er das überhaupt alles so ganz versteht, was da vor sich geht.
Okay.
Robert Pattinson zwingt ihn da mehr oder weniger mitzumachen. Das kann man vielleicht auf verschiedene Weise sehen, wie deren Verhältnis so ist. Also er ist schon sehr, er will seinen Bruder auf jeden Fall beschützen und auf irgendeiner Ebene will er auch das Beste für ihn. Auf der anderen Seite ist er einfach schuld daran, dass der eben an diesem Bankraum mit teilnimmt. Und der Bruder wird dann auch sehr schnell von der Polizei geschnappt.
Mhm.
Und währenddessen versucht unsere Hauptfigur, gespielt von Robert Pattinson, versucht irgendwie an Geld zu kommen, seinen Bruder aus dem Knast rauszuholen, weil ihm schon klar ist, dass so wie der ist, eben mit seinen geistigen Einschränkungen, es für ihn sehr gefährlich sein kann im Knast, weil eben, ja, also er sozial, er ist überhaupt nicht in der Lage, sich da irgendwie mit zurechtzufinden und sowas. Und es ist einfach ganz klar, dass ihm da auch wirklich was Schlimmes passieren könnte.
Mhm.
Und deswegen folgen wir jetzt eben Robert Pattinson, wie er im Prinzip quer durch die Stadt hetzt und versucht, Geld aufzutreiben auf verschiedene zwielichtige Weisen.
Okay. Bei dem Überfall hat es irgendwie nicht sich gelohnt.
Ja, also ist auf jeden Fall, ist nicht so viel weit rausgekommen, dass, das hat alles nicht gut funktioniert.
Ach.
Ja, also es ist quasi am Anfang steht der misslungene Banküberfall und dann versucht Robert Pattinson für den Rest des Filmes irgendwie, naja, seinen Bruder freizukriegen und gleichzeitig nicht geschnappt zu werden. Oder ja, also er schlägt sich durch die Stadt. Das Ganze ist eine sehr atemlose, hektische Angelegenheit, ist auch bewusst so gefilmt und inszeniert.
Mhm.
Und diese Hauptfigur ist sehr, also es ist jetzt niemand, den man als liebenswert empfindet. Der ist eine Persönlichkeit, die, also sowohl was eben, wie er mit seinem Bruder umgeht, als auch mit anderen Personen. Und insgesamt, es ist jemand, wo schon recht wahrscheinlich ist, dass man ihn ablehnt oder dass man relativ schnell sehr negative Gefühle ihm gegenüber entwickelt. Aber das ist eben so gedacht. Also das ist keinesfalls irgendwie ein Fehler des Films. Allerdings ist es trotzdem ein Problem, würde ich sagen. Weil ich finde, an dem Film ist so, vieles ist sehr gut gemacht. Ich finde, die Darstellerleistungen sind wirklich gut. Also Robert Pattinson ist auch wirklich gut. Er ist ganz anders, als man ihn sonst gesehen hat und macht es sehr überzeugend.
Okay.
Ich finde, dass der Soundtrack sehr gut ist. Er treibt den Film an auf die Weise, wie es der Film braucht. Aber an irgendeinem Punkt ist für mich doch so ein Problem entstanden, weil mir nicht mehr so ganz klar war, warum ich mich für interessieren soll, wie der sich da durchschlägt. Weil er halt irgendwie doch einfach so ein Arschloch ist. Gell?
Ja, ich wollte gerade fragen, so gibt's einen Moment, weswegen man, oder hält man dann zu dem kleinen Bruder, oder ist der dann irgendwie zu weit weg? Also ich.
Ja, also man sieht dann eigentlich während des Films zu wenig von dem kleinen Bruder. Beim kleinen Bruder ist es so, dass alle Szenen, in denen er ist, also die haben mich wirklich mitten ins Herz getroffen. Das ist so irgendwie traurig und erschütternd, dessen, also quasi Unfähigkeit überhaupt seine Umwelt zu dekodieren und zu verstehen, was vor sich geht und sowas. Und zudem hat man auf jeden Fall, also empfindet man eine große Wärme, aber eben zu Robert Pattinsons Figur nicht. Und Robert Pattinson ist die Figur, mit der wir einfach den Großteil des Filmes verbringen. Also wir sind dann mit ihm unterwegs.
Okay.
Und für mich gab es irgendwo so einen Punkt, wo ich dann einfach gesagt habe so, okay, mir ist klar, die Geschichte ist, er will seinen Bruder da rausholen, aber irgendwann ist das alles so verfahren und dann wird's auch so ein bisschen beliebig. Ich finde, dass der Film halt nach hinten raus eben so ein bisschen ausfranst. Ich würde sagen, dass das tatsächlich auch durchaus bewusst so gemacht ist, aber ich hatte eben trotzdem ein Problem, mich noch zu interessieren für diese Figur. Und deswegen hat der Film mich dann in der zweiten Hälfte doch nicht so ganz an Bord behalten.
Mhm.
Ja. Also ich finde vieles gut gemachtes und interessantes daran. Und mich interessiert auf jeden Fall, was diese beiden Regiebrüder in Zukunft so alles machen. Also der eine von denen war auch am Drehbuch beteiligt. Also es ist ein interessanter Film mit sehr, sehr starken Darstellerleistungen neben.
Wer spielt den kleinen Bruder?
Das ist eben einer von den beiden Regiebrüdern.
Was?
Das ist einer von denen, die tatsächlich Regie geführt haben, also Benny Safdie. Dann spielt noch Jennifer Jason Leigh spielt mit. Es sind noch ein paar kleinere Rollen und die sind wirklich gut. Also, okay. Ja, ich finde an dem Film wirklich viel Gutes, aber eben hinten raus hat er mich nicht ganz an Bord behalten.
Schade.
Ja, aber ja, trotzdem würde ich sagen, interessante Ansätze, interessantes Regisseur-Duo und wirklich ein starker Robert Pattinson, der hier, finde ich, doch beweist, dass er eben was anderes kann als
glitzern.
Twilight-Schmachti sein.
Ja, also das hilft ja sicherlich, also solche Filme helfen ihm ja sicherlich auch bei seiner Karriere dann, wenn er aus dieser Rolle
weg. Ja, ich meine, der hat das ja doch schon auch ganz bewusst offensichtlich in den letzten Jahren gemacht. Ich meine, auch bei Cosmopolis oder sowas, der hat jetzt ja schon einige Filme gemacht, wo ganz klar ist, dass er versucht, sich von diesem Image so ein Stück weit auch frei zu schaffen.
Hm.
Ja, und da sehe ich für ihn auch gute Chancen. Also, ja, er kann schon auch was anderes. Ja.
Ja. Wenn man jetzt sich überlegt, wie man anfangs über Leonardo DiCaprio gelästert hat. Ja, als der da aufgetaucht ist, das war ja.
Ja, aber nee, so. Ich weiß nicht so richtig, weil bei Leonardo DiCaprio ist es ja so, dass er auch ein Kinderstar war schon, wo man damals schon mal gesagt hatte, dass er ein super guter Schauspieler ist, also in Gilbert Grape oder so. Und ich meine, dann hatte er natürlich so seine Titanic-Phase. Aber ich würde sagen, der war nie so komplett abgestempelt, weil er eben einfach schon in seinem Backkatalog Sachen hatte, wo man gesagt hat, okay, da könnte noch was kommen und so. Und bei Robert Pattinson habe ich so das Gefühl, der ist halt so ins Bewusstsein gesprengt worden über irgendwie eine kleinere Rolle in Harry Potter und dann Twilight. Und dann, das kann natürlich schon ganz schön
okay.
Schweres Gewicht sein, was man erstmal wieder abschütteln muss, aber ja.
Ja, also mir ging es mit Leonardo DiCaprio auch so. Der wurde durch Titanic für mich ihn gespült und dann gefühlt konnte ich die ersten 5 Filme mit ihm nicht wahrnehmen, bis ich dann irgendwann so, warte mal, das ist eigentlich schon ziemlich gut.
Ah ja, okay.
Also wirklich, ich kann mich erinnern, dass es eine Zeit gab, wo ich mich einfach bewusst dagegen entschieden habe, den Film zu gucken, wenn er da drin ist. Weil das ist eben. Also, was natürlich einfach Vorurteil war. Und ja, gut, gibt so Zeiten.
Ja.
Jetzt ist mein Älter. Was ist der Film? Ist das ein Drama um die beiden Jungs oder ist es doch so ein Krimi-Heist-Movie oder so ein Gangster?
Ja, es ist so schon so Drama, so kleinkriminellen Drama im Prinzip, aber gleichzeitig ist es auch so irgendwie so ein Anti-Heist-Movie in gewisser Weise. Weil es ist natürlich schon, okay, wenn man so will, der Heist besteht darin, zu versuchen, seinen Bruder irgendwie rauszukriegen oder was auch immer. Mhm. Und das klappt ja irgendwie alles schon von Anfang an nicht so richtig. Aber dieser Genrebezug steht auf jeden Fall schon, der steckt schon drin. Also irgendwo so zwischen dem, würde ich sagen, kleinkriminellen Drama und Anti-Heist-Movie oder so was in der Art. Ja.
Ja, es irgendwie hätte auch ja sein können, dass es irgendwie dann doch mehr mit Familie und so zu tun hat, aber okay. Möchtest du den, wo hast du den gesehen? Wo gibt's den im Moment?
Auf Amazon, also zum Mieten.
Zum Mieten sozusagen.
Ja. Ja, ich gebe ihm.
Genau, Punkte.
Ich gebe ihm 7 Punkte.
Okay.
Ich würde allerdings sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob, wenn man ihn nochmal schaut, dass er die 7 Punkte hält. Weil finde ich schon doch sehr vieles davon, also die Art, wie zum Beispiel der Soundtrack dich durch den Film trägt und sowas und die Hektik und sowas, da frage ich mich schon, ob du, wenn du ein zweites Mal in den Film reingehst und quasi diese negative Haltung gegenüber dieser Figur schon von Anfang an hast, ob das dann auch so funktionieren könnte. Also ich habe fast das Gefühl, dass ich ihn besser nicht nochmal anschauen sollte. Aber momentan gebe ich 7 Punkte. Kann man sich auf jeden Fall gut anschauen.
Okay.
Ja.
Good Time, 7 Punkte.
Ja.
Das bringt uns zur nächsten Kategorie. Es ist Zeit für die Droge der Wahl.
Ja.
Ich habe mir extra einen, weil ich heute umgezogen bin und nicht in meinem Podcast-Sessel podcasten kann, weil da steht der Laptop auf meinem Bein und das hätte ich heute nicht ausgehalten, da wäre ich endgültig weggelaufen, habe ich mir schon ein Glas mit Eiswürfeln und in einer Eisbox direkt zum Esstisch getragen, wo ich heute mal sitze und quer durchs Wohnzimmer schaue, sozusagen.
Sehr schön.
Ja, und da hatte ich geplant, mir einen Negroni zu machen, weil ich den einfach immer wieder gerne trinke, aber dann habe ich mir gedacht gerade, dass mir das echt zu viel Alkohol ist. Deswegen werde ich jetzt einen Americano machen und den Gin einfach durch ein wenig Sprudelwasser ersetzen. Was ich nämlich hier auch rumstehen habe für zum so trinken. Ja. Das bereite ich mir jetzt vor. Was trinkst du?
Ich trinke Johannisbeer-Saftschorle.
Das habe ich früher immer zum Radfahren getrunken. Immer so. Ja. Also nicht als bitzelnde Schorle, sondern als also mit Wasser irgendwie, wenn nicht 4:1 oder so.
Ja.
Nämlich dünn angemischt, aber ich finde das ist nicht so süß und ist ein sehr angenehmer Geschmack, auch wenn man mal ein paar Kilometer in den Beinen hat.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich mag es auch.
Du kannst ja auch gleich mal testen und dich testweise noch mal heute Abend ein Stündchen auf deinen Hometrainer setzen nach der Aufnahme. Bei 38 Grad in der Stadt wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Das bringt uns, nee, bringt uns überhaupt nicht. Ich habe keine Überleitung. Aber du besprichst jetzt den Film Lunchbox. Worum ging es da?
Ja. Es ist ein Film aus dem Jahr 2013. Er spielt in Bombay oder Mumbai, heißt das ja. Ist von dem Regisseur Ritesh Batra. Das war sein Regiedebüt, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Der Film ist teilweise, also so wie das eben in Mumbai auch häufig ist im Alltag, wechselt er zwischen Hindi und Englisch.
Mhm.
Also die Übergänge sind da fließend. Was ich toll finde, also finde ich einfach, dass es wunderbar für eben die Atmosphäre ist und man kriegt eben ein Gefühl für Hindi, ohne es zu verstehen und das ist einfach, also ich finde, das ist wunderbar, wie das gemacht ist.
Das ist cool. Da fällt mir gerade, ich habe einen indischen Arbeitskollegen, der hat mir nämlich auch Ähnliches erzählt, so
ja genau.
Guckst du denn die Filme auf Hindi? Nee, die sind ja nicht nur auf Hindi, die sind auch auf Englisch. Wie, eure Filme sind auf Englisch? Nein, die sind nicht nur auf Englisch. Bis ich gerafft habe, was er mir erklärt hat dann. Ach so, Und ja, die wechseln dann einfach. Und wenn es passt, geht's dann halt auf Englisch weiter, beziehungsweise auf Hindi so einfach, wie man da auch, oder wie die dort auch sprechen, meinte. So, ja.
Ja, genau.
Wir es reden geht so nahtlos mal ineinander über. Ach, mal Deutsch, genau. Mal Hindi und mal Englisch.
Also ich meine, man kennt das vielleicht ein bisschen, wenn man hört, wie junge türkischstämmige Deutsche sich zum Teil untereinander unterhalten. Da hört man das, finde ich, schon auch manchmal, dass sie so relativ nahtlos wechseln. Aber hier ist es eben noch viel, also das ist noch viel sozusagen kulturell verankerter, dass das eben so, dass das der Sprachgebrauch ist. Und das finde ich einfach toll, wie das eingefangen wird. Der Film basiert oder gliedert sich so um eine Sache, eine Kuriosität sozusagen, die's dort in Mumbai gibt. Und zwar, es gibt so ein Liefersystem von Lunchboxes, also irgendwie solchen Metallbehältern, wo das Mittagessen in die Büros gebracht wird, und zwar quasi von den eigenen Frauen zu Hause, die kochen und dann geben die das einem Boten und dann wird das auf einer Strecke durch Hände mehrerer Boten und im Zug und so wird das ins Büro gebracht und dem Mann, okay, auf den Tisch gestellt. So.
Krass.
Und, oder wenn du eben zu Hause keine Frau hast, die sowas für dich macht, dann kannst du dich auch beliefern lassen von einem Restaurant oder sowas. Und das ist eben so ein, also da, über dieses System gibt's auch Dokumentation und sowas. Ah, also das kann man sich alles.
Foto gerade in der Wikipedia, ja, klar.
Ja.
Das habe ich schon mal irgendwo gesehen.
Genau, also es ist ein faszinierendes System. Und das steht quasi im Zentrum dieser Handlung. Mhm. Der Film ist eine Romanze, manche sagen romantische Komödie, finde ich nicht. Er hat schon so einen leichten Humor, aber es ist keine romantische Komödie im eigentlichen Sinne. Was passiert ist, dass eine Frau, die sich ganz große Mühe gibt, für ihren Mann zu kochen, auch weil die Ehe so, naja, läuft nicht so gut und sowas, irgendwie geht da was schief und das Essen geht an den falschen Mann in einem Büro, und zwar an einen Mann, gespielt von Irfan Khan, der kurz vor der Frühberentung steht und irgendwie so, er ist Witwer und hat mit dem Leben schon so ein bisschen abgeschlossen und so. Und er bekommt eben normalerweise immer dieses Essen aus so einem Imbiss geliefert und jetzt auf einmal kriegt er eben dieses fantastische, mit Liebe zubereitete Essen. Das ist ja auch in diese Lunchboxes sind ja so, das ist ja so in mehreren Etagen, also kannst dann mehrere Metalletagen auseinandernehmen und auf einmal bekommt er da eben statt irgendwie jeden Tag Blumenkohl, bekommt er eben ein liebevoll aus fünf Komponenten zusammengestelltes, tolles indisches Essen und so. Und nachdem sie entdeckt haben, dass das eben ein Irrtum ist, schreiben sie sich kleine Briefe. Die schicken sie quasi in dieser Lunchbox mit hin und her, weil es dann eben die Lunchbox wird dann nach dem Essen wieder zurückgeschickt.
Warte, jetzt habe ich mich selber verloren. sie schickt ihm immer wieder die, also er kriegt immer wieder die
Lunchbox.
Das also war genau, nicht so einmalig.
Nee, es ist offensichtlich so, dass da in dem Transportweg irgendwas quasi falsch gekoppelt ist. Mhm. Und sie klären das auch nicht auf, sondern irgendwie ergibt sich das, dass sie sich dann eben schreiben. Und und dann bekommen wir eben seinen Teil, wie das eben für ihn ist und was er aus dieser Interaktion macht. Und dann ihren Teil, wie sie zu Hause ist, wie sie auch, das ist auch ganz lustig dargestellt, wie sie eben diese Enge, wie die wohnen dort, immer wenn sie am Kochen ist, dann ruft sie so zum Fenster raus zu irgendeiner Frau, die im gleichen Haus wohnt, die sie mit Auntie anspricht, aber das heißt ja nicht notwendigerweise, dass es da wirklich ein verwandtschaftliches Verhältnis gibt, die sie berät, was sie kochen soll und sowas und die eben Anteil hat an allem, was sie macht und so. Und so bekommen wir eben, also einerseits in diesen Transportwegen, dann bei ihm, was im Büro passiert, bei ihr zu Hause, auch in ihrer Ehe und sowas, bekommen wir eben einen Einblick in das Leben in dieser Stadt. Und gleichzeitig wird eben auf eine ganz wunderbar unaufdringliche Weise die Beziehung zwischen diesen beiden Personen erzählt, die eben über diese Lunchbox stattfindet. Und das ist wirklich wundervoll. Das ist so ein unglaublich, also ich finde, es ist ein perfekter Film.
Okay, wow.
Ja, also ich fand ihn wirklich, war wirklich schwer begeistert und sehr, also er ist sehr unplakativ in allem, was er macht. Er hat sowas Zurückhaltendes, irgendwie Vornehmes. nichts an ihm ist irgendwie unangenehm klischeebeladen oder simpel oder so. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du fängst eben das Leben in dieser Stadt ein. Und gleichzeitig lernst du aber auch die Figuren wirklich kennen. Also ich finde, der Film ist wirklich meisterhaft gemacht.
Okay.
Ja, wunderbarer Film. Lunchbox, eine absolute Empfehlung von mir. Für jeden, der auch nur im Entferntesten was anschauen kann, was eben irgendwie eine Romanze im Zentrum hat, aber es ist eben auch überhaupt nicht kitschig. Nichts an dem Film ist kitschig.
Okay. Jetzt habe ich bei Amazon geguckt, Lunchbox, und ich kriege nur Plastikgeschirr angezeigt. Das ist doch wieder, das kann auch
deprimiert.
Echt nix. Prime Video, los, zeig mir das an. Nein, ich...
Nö. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er verfügbar ist, weil ich schon vor längerer Zeit die DVD gekauft hatte. Ich weiß gar nicht so richtig, warum.
Das ist bei Amazon auf jeden Fall zum Leihen.
Und sie jetzt eben angeschaut habe. Und ich empfehle auch auf jeden Fall, es im Original mit Untertitel anzuschauen, weil einfach so viel verloren gehen würde, wenn man das synchronisiert anschaut. Also wunderbarer, wirklich wunderbarer Film.
Sprache, der ist bei Amazon zum Leihen eben nur auf Deutsch.
Ah, schade. Nee, also ich würde sagen, das...
Ja, gerade wenn die da eben hin und her springen.
Ja.
Dann geht halt automatisch die Übersetzung an wahrscheinlich, oder?
Also ich meine, gut, ich will jetzt natürlich die Hörer da auch nicht so bevormunden. Gibt ja Leute, die sagen, ich habe überhaupt keine Toleranz für das Untertitelgelese. Insofern dann besser synchronisiert gesehen als überhaupt nicht. Aber...
Mhm.
Aber ich fänd's schon sehr, sehr, sehr schade bei diesem Film. Also wirklich wunderbar.
Mhm.
Lustigerweise habe ich jetzt zufällig festgestellt, dass der gleiche Regisseur, also Ritesh Batra, dass ich von dem vor einem halben Jahr zufällig auf Netflix einen anderen Film gesehen habe. Und zwar den Film mit dem Titel Our Souls at Night, was so eine Rentnerromanze mit Robert Redford und Jane Fonda ist.
Oh.
Haben wir jetzt über ihn
auch schon mal geredet?
Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber geredet habe, aber auf jeden Fall, also an die Perfektion von Lunchbox kommt der jetzt nicht ran. Ich finde den nicht ganz uncharmant, aber ist jetzt nicht so ein, also so stark ist er auf keinen Fall. Ja, aber es fand ich ein bisschen kurios, weil irgendwie du kommst von diesem Film, also von diesem perfekten Filmkleinod aus Mumbai, und dann plötzlich hast du diesen Netflix-Film über Robert Redford und Jane Fonda und Liebe im Alter, und das vom gleichen Regisseur. Hat mich amüsiert. Ja.
Okay. Also Lunchbox. Demnach 10 Punkte.
10 Punkte, absolut.
Wow, wir hätten mit dem anfangen sollen.
Tja.
Na gut, aber.
Wir fangen ja immer beim Aktuellsten an.
Genau.
Aber
unsere Regel ist ja aus irgendwelchen Gründen, dass wir mit dem. Nee, es gab, glaube ich, irgendwie 4 Folgen mittlerweile, wo wir das nicht gemacht haben, wo der aktuellste Film einfach der letzte Rotz war, wo wir gesagt haben, nee, komm, ist ja.
Oh, wo wir uns geweigert haben.
Ja,
echt?
Genau.
Ist das so?
Ja, ja.
Ja, ich glaube, einmal habe ich das tatsächlich auch gemacht.
Und mit Robert so, nee, das. Ja, mit dir. Ja, das ist schon schwer. Es ist auch schwer, wenn man sich so Regeln dann irgendwie, wir haben sie ja nicht bewusst festgesetzt, aber es ist halt nun mal so. Und dann sich dagegen zu wehren, ja.
Ja.
Nee, aber so haben wir ja zumindest nochmal ein Highlight in der Mitte, weil jetzt wird es wieder etwas durchschnittlicher, aber mit einer famosen Kameraarbeit. Es geht um den Tatort von gestern Abend mit dem Titel Die Musik stirbt zuletzt. Ist der erste Tatort jetzt nach der Sommerpause gewesen, und es geht um das Schweizer Tatort-Team aus Luzern. Und der ist ja immer, also weiß nicht, habe ich glaube ich die letzten 3 Male, wo ich ihn angefangen habe zu schauen, irgendwann genervt abgebrochen, weil die den halt synchronisieren.
Mhm.
Also so, und dann hörst, also da reden Leute Schweizerdeutsch, und dann reden die aber danach nochmal das auf Hochdeutsch drauf, und anstatt das irgendwie, weiß ich nicht, 2 Mal hintereinander zu filmen oder sowas, ich finde es dann zu anstrengend. Und ich,
aber wird in der Schweiz dann die Originalversion gezeigt? Oder?
Ja,
ah ja.
Ja.
Warum wird die dann nicht auch im Original gezeigt mit Untertiteln? Nein, sind wir wieder bei den Untertiteln.
Aber. Keine Ahnung, es ist, genau, es ist wahrscheinlich zu schwer. Und da die sich ja selber synchronisieren,
ja,
sprechen die auch Hochdeutsch. Ah. Also, so, ja, macht halt zwei Takes. Bei dem Tatort war es jetzt so, da haben sie sogar zwei Takes gemacht. Sie haben aber insgesamt nur vier Takes gemacht. Sie haben nicht zwei Schweizerdeutsch und zwei Hochdeutsch-Takes gemacht und haben halt die 90 Minuten Tatort an einem Stück durchgedreht.
Wow.
Und das ist halt echt krass. So, es fängt an mit jemandem, der so ein bisschen in die Kamera redet und quasi direkt mal die vierte Wand durchbricht und so ein bisschen theatermäßig drüber ist und auch auf der Metaebene über den Film und einen Krimi und wie das zu sein hat und was, wie, wo, wann passieren darf. Und dann geht er weg und dann ist er auch irgendwie Teil dieser Gesellschaft, die wir da beobachten. Also es geht um das Konzert eines Jewish Chamber Orchestra aus Argentinien, was in Luzern ein großes Konzert gibt. Und da gibt es einen Mäzen, der sich wohl, das jedenfalls, soweit wie ich erzählen möchte, kommt nicht klar raus, was er in der Nazi, also ein sehr alter Mann, was er in der Nazi-Zeit so semi-Gutes getan hat. Weißt du, diese Fluchthelfer, die sich den Leuten zwar rausgeholfen haben, aber alles Geld genommen haben.
Okay.
So, das kommt da rum und die wollen irgendwie drüber sprechen oder nicht und ja, und dann wird halt der Klarinettist, heißt das so, ja. Der Mensch, der die Klarinette spielt in diesem, wird halt vergiftet mit einem Kontaktgift. Und zufällig ist die Kommissarin anwesend und fängt dann da an zu ermitteln. Und das Spannende ist eben, dass die Kamera eben nicht ausgemacht wird. Sie läuft dann den Leuten hinterher, dann läuft sie der Kommissarin kurz über den Weg, dann beobachtet man kurz, wie sie was macht und dann läuft sie, befragt sie jemanden und dann geht die Kamera wieder mit der Person, mit die befragt. Ich finde es total geil inszeniert. Die Geschichte ist so ein bisschen, ja, dürftig. Also die ist nicht das Stärkste, was ich schon, also was im Tatort gezeigt, aber die Inszenierung fand ich so famos. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Durch diese Bewegung, durch diese Virtuose, also der geht dann mit seiner Kamera in ein gefühlt von allen Seiten verspiegeltes WC rein. Und du siehst den Kameramann nicht. Die schaffen das, die haben das so gut geübt, dass immer jemand davor steht, aber es ist halt nicht so, dass du da jemanden siehst, der die ganze Zeit sich so in den Weg stellt. Und natürlich sind auch ein paar Einstellungen ein bisschen unscharf, weil wenn eine Person einfach zu nah rankommt, dann stellt er die auch nicht scharf. Dann ist die Person im Hintergrund, die irgendwie was redet, ist dann im Vordergrund, siehst du halt jemanden nur ganz, ganz groß, aber unscharf im Bild. Und auch diese Person, der Sohn von diesem Mäzen, der dann immer wieder diese Übergänge spricht, der dann auch irgendwann sagt so, ja, ich bin eigentlich nur da, um den Weg von hier vorne nach da hinten zu überbrücken und versuche etwas Sinnvolles zu sagen. Und dann steigert er sich in so ein theatermäßiges Gelaber rein, erkennt aber wiederum, dass er so, also Meter redet mit sich selber über die Situation und so. Das fand ich ganz nett, also da kann ich ganz gut mit umgehen. Also wer Lust hat, da mal was Besonderes zu sehen, kann man jetzt in der Mediathek, ich glaube 7 Tage oder ein bisschen, geht nicht sogar jetzt einen Monat? Also jedenfalls ein paar Tage kann man sicherlich noch in der Mediathek runterladen. Lohnt sich zumindest mal diesen Anfang anzugucken und einfach mal der Kamera zu folgen, wie sie da durch diesen Saal tanzt. Also sie läuft dann auch auf die Bühne zwischen den Musikern, die live spielen, hin und her, um dann hinten wieder von der Bühne runterzulaufen und dann durch ein Fenster wieder zu beobachten, was gerade auf der Bühne passiert. Dann dreht sich um, da liegt dann wieder. Geil. Also.
Boah, das ist so krass. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das choreografiert sein muss.
Das ist so krass. Also
das muss ja, das dauert ja ewig, das quasi vorzubereiten, bis man sowas mal machen kann. Ja. Also finde ich interessiere mich ja eigentlich überhaupt nicht für Tatort, aber das klingt, finde ich, so rein logistisch klingt das faszinierend.
Ja, weiß nicht, wenn du morgen Abend mal irgendwie eine halbe Stunde Zeit hast, geh mal auf ard.de oder tatort.de oder was weiß ich, da kann man den ja angucken.
Ja.
Klick einfach mal auf Start und guck dir mal so die erste Viertelstunde an.
Ja, das glaube ich, mache ich mal.
Und das ist schon cool. Also, und ja, also ich habe ja eh eine Nähe zu Kameraarbeit und Filmarbeit, großes Interesse, und dann begeistert mich sowas halt. Also ich habe irgendwie die Besprechung schon gelesen, als ich noch im Urlaub war, und dann habe ich, oh ja, Sonntagabend, den guckst du. Und ja, war Story okay, Kameraarbeit geil. Also wirklich, war so richtig begeistert. Ich habe mir auch jetzt runtergeladen, ich werde auch die ein oder andere Szene nochmal gucken, weil es einfach so cool gelöst ist. Also auch irgendwie eine Aufzugsfahrt. Also mit, der muss ja eine Kamera dabei haben, irgendwie so ein Schwebestativ-Ding. Das muss ja irgendwie auch an seinen Körper gebunden sein, weil du kannst ja nicht 90 Minuten so eine Kamera halten, da bricht ja alles ab. Da geht der mit zwei oder drei Leuten in den Aufzug rein, der auch Fenster hat von allen Seiten, und die reden dann, und dann gehen die Personen aber ganz natürlich auch aus diesem Aufzug wieder raus, und er ist trotzdem so gerade ein kleines Stückchen vorweg. Das heißt, der drückt sich so durch die sich öffnende Tür, damit die anderen Leute ganz normal raussteigen. Geil. Also wirklich richtig cool. Vielleicht sind sie auch mit offener Tür gefahren, das weiß ich nicht, das konnte man nicht sehen. Ja, also lohnt sich. Tatort, die Musik stirbt zuletzt für alle diejenigen, die sich für die Filmarbeit oder die Kameraarbeit interessieren. So, das bringt uns zum nächsten Thema. Ich hätte fast angefangen mit zum Glück nicht, betrifft es nicht uns direkt, aber der Robert hört auf.
Was?
Ja, aber nicht, zum Glück nicht unser Robert.
Ach so, ja, dann ist ja alles gut.
Ja, genau. Du hast ja vorhin schon kurz über ihn gesprochen. Kannst ja gerade erzählen, wie du dazu gekommen bist.
Ja, also ich bin auf verschlungenen Faden, also als ich auch recherchiert habe über diesen Film, den ich schon erwähnt habe, aus Souls at Night, habe ich auf verschlungenen Faden festgestellt, dass Robert Redford heute verkündet hat, dass er sich von der Schauspielerei zurückziehen wird. Was jetzt, also ich meine, okay, ist vielleicht jetzt auch nicht so ein Schocker, weil der Mann ist 1936 geboren und
36, der ist 82, ja?
Ja, also ich finde, darf man ja dann auch mal. Und er hat ja nicht gesagt, dass er überhaupt nichts mehr machen will und so, und hat ja auch noch andere Dinge zu tun, ist ja umweltaktivistisch tätig und so weiter. Naja, also es sei ihm gegönnt.
Boah, wenn ich mit 82 so aktiv noch sein kann wie er,
ja,
dann habe ich vieles richtig gemacht.
Ja, und ich finde auch, er hat ja doch auch in den letzten Jahren immer noch, da kam immer noch mal was, wo man dachte, okay, er ist eben doch noch nicht weg, hat nicht mehr viel gemacht, aber eben doch immer noch mal was, was es auch wert war, sich anzuschauen. Und ja, ich weiß nicht, ich finde jetzt eben, dass er jetzt aufhört, lässt mich schon daran zurückdenken, dass er, glaube ich, wirklich der erste Schauspieler war, von dem ich so begeistert war. Also ich mit 12 oder 13 hatte ich ja so ein Sammelbuch, wo ich Robert Redford-Bildern aus Fernsehzeitungen eingeklebt habe.
Echt?
Ja.
Das Panini-Album, also Robert Redford, ja, so ungefähr.
Genau so. Und also insofern würde ich sagen, ich glaube nicht, dass ich von irgendeinem anderen Schauspieler länger ein Fan bin, sozusagen. Und das hat sich auch über die Jahre immer wieder bestätigt eben. Damals war es eben eher so, okay, man kannte ihn eben als Schauspieler, aber als dann eben später entdeckt hat, was er auch für tolle Regiearbeiten gemacht hat und so. Und was er anscheinend eben auch daneben für eine integere Persönlichkeit geblieben ist und sowas, finde ich, ist einfach schon eine Größe. Und
ja, der ist doch ewig dabei, oder?
Ja.
Also.
Ja, ich meine, der hat ja auch ganz jung angefangen. Ja. Ist schon ein Leben in der Filmindustrie.
Und hat er seinen ersten Film gemacht?
Ich weiß gar nicht.
1960 Maverick in der Fernsehserie. 62 hinter feindlichen Linien. Krass.
Tja.
Oh, ja. Der Clou. Das war auch jahrelang mein Lieblingsfilm.
Super Film, ja.
Super Film.
Ja, ich mag aber auch, also ich finde auch, er hat so viele unterschiedliche Genres bespielt, eben auch 67 schon Barfuß im Park, auch mit Jane Fonda, auch ein super Film, total lustig, albern natürlich, aber irgendwie auch ein super Film, und ja, so viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ich habe ja vor ein paar Monaten, glaube ich mal, Der Kandidat besprochen. Toller Film aus den 70ern. Also ist schon einfach ein toller Schauspieler.
Ja, also richtig gut.
Und ich habe ja vor gar nicht langer Zeit, ich glaube, war das sein Regiedebüt? Ordinary People? Ja. Aus dem Jahr 1980 habe ich vor gar nicht so langer Zeit zum allerersten Mal gesehen, obwohl ich ihn schon immer sehen wollte. Und das ist auch, also für mich auch ein 10-Punkte-Film. So fantastisch. Also wirklich so ein guter Film. Wer den nicht gesehen hat, wäre auch auf jeden Fall eine Empfehlung.
Das heißt mir jetzt gerade gar nichts, aber
Jo.
Ja.
Also Robert Redford.
Also Robert Redford und nicht unser Robert Zoinglück.
Genau, da sind wir natürlich froh und Robert Redford sei es gegönnt.
Den Scherz haben wir mit Robert auch gar nicht abgesprochen.
Ja, du hast den aber auch mit mir gar nicht abgesprochen. Ich habe das, du hast das nur in unsere Shownotes reingeschrieben und ich schaue da so rein und da steht irgendwie
Robert hört auf.
Robert hört auf und ich so, what?
Heute ist die letzte Sendung mit Robert. Was? Nein,
der ist doch nur Robert ist nicht da. Letzte Woche war die letzte Sendung mit Robert. Was?
Hast du den Anfang von der letzten Sendung gehört?
Nee, ich habe noch gar nichts gehört.
Wir haben
ja gestern erst aus dem Urlaub zurückgekommen.
Ach ja, wir haben nämlich auf unsere Kirchenorgel ein neues Intro gespielt.
Oh, wie wunderbar.
Das war scheußlich. Das
muss ich mir mal an. Ja, da ihr ja auch alle großen Musiker seid, war das bestimmt toll.
Ja, der Christoph hat irgendeine Fuge gespielt. Und hat er irgendwie einen halben Tag für geübt. Aber die Orgel war halt komplett verstimmt und ja. Erzähl mal alles in der letzten Sendung. Wissen die Hörer alles.
Sehr schön.
Da sind wir aber schon beim Thema Urlaub. Du warst nämlich auch im Urlaub. Wie war's?
Sehr schön, aber auch sehr heiß. Also ich war ja in der Nähe von Füssen am Weißen See. Und da war es vergleichbar heiß wie im Rest, wie hier in der Mitte Deutschlands, also über 30 Grad und so. Es hat abends immer mal abgeregnet oder gab Gewitter oder sowas, was erstens den Vorteil hat, dass es eben trotzdem schön grün in der Landschaft ist.
Okay.
Und zweitens den Vorteil hat, dass eben dann nachts nicht ganz so unangenehm ist. Aber tagsüber fand ich es schon auch ganz schön heiß. Aber wir sind halt einfach alle Nase lang in irgendeinen Gebirgsbach oder Gebirgssee gesprungen, um uns abzukühlen. Allerdings so richtig kalt waren die eigentlich auch nicht, muss man sagen. Ich habe das wirklich noch nie erlebt, man kennt das ja irgendwie aus Kindheitsurlauben, dass man in den Gebirgsbach dann irgendwie mal beherzt die Füße reinstreckt und die werden sofort rot und bitzelig.
So kalt. Ja.
Nach irgendwie 12 Sekunden will man eigentlich auch wieder rausspringen. Und hier war das echt so, dass setzt du dich rein und dann bleibst du eine halbe Stunde sitzen, weil es so gerade so angenehm ist. Also daran merkt man eben auch, dass da überhaupt kein kaltes Wasser nachkommt. Es ist einfach alles so warm. Also nicht warm unangenehm, aber eben einfach, es ist nicht richtig kalt.
Mhm.
Ja.
Das ist beim Forgensee.
Ja, allerdings der Forgensee ist ja im Moment nicht leer, aber doch teilentleert.
Echt?
Wegen irgendwelchen Dammbauarbeiten oder was auch immer. Deswegen direkt an den Forgensee fahren im Moment. Also wir sind mal hingefahren und haben uns das angeschaut. Und es gab tatsächlich Leute, die dann quasi da im Bodensatz geschwommen sind und so. Aber so attraktiv ist der jetzt gerade nicht, aber da gibt's ja eine Menge andere Seen. Wir sind in 4 oder 5 unterschiedlichen Seen geschwommen in der Woche.
Cool.
Dort im Umkreis.
Ja.
Ja.
Die Patentante von meiner Frau wohnt da in Lechbruck.
Ah ja. Ja, ich find's da sehr schön. Wir sind da ja, ich meine, klassisch fahren ich ja gerne an den Staffelsee, ins sogenannte Blaue Land. Allerdings, als Lydia ganz klein war, sind wir zum ersten Mal da direkt an den Forgensee nach Schwangau gefahren, weil wir einen Urlaubsort gesucht haben, wo es etwas flacher ist, damit du eben weite Strecken mit dem Kinderwagen fahren kannst, während das Kind schläft.
Ja.
Und dafür ist eben Staffelsee nicht geeignet, da ist es halt dann doch also schnell ziemlich hügelig und Moorlandschaft und sowas. Und jetzt haben wir uns daran eben erinnert, dass es uns da ganz gut gefallen hat, dann sind wir wieder hingefahren und das war auch. Also hat jetzt auch für unsere Ansprüche so mit dreijährigem Kind genau gepasst und war wirklich sehr schön.
Okay, cool.
Ja.
Sehr schön. Wie lange fährt man dahin von hier?
Im besten Fall 4 Stunden.
Okay.
Ja.
Wir sind damals. Ach nee, wir sind länger gefahren, weil wir in Würzburg noch bei diesem Outlet Center vorbeigefahren sind und noch shoppen waren. Ich weiß nicht, wir sind da irgendwie einen Tag unterwegs gewesen. Ja, wir waren noch 2,5 Stunden shoppen. Und dann, wenn du hinten über die 3 Runden runterfährst.
Ja, also wir sind auf der Rückfahrt sind wir eben die A7 und dann die A3 gefahren und da gibt's ja quasi auf halbem Weg, dann kann man in Rothenburg ob der Tauber halt machen oder nebenan in Schillingsfürst, was wir diesmal auch gemacht haben und das war sehr schön und da haben wir jetzt auch lange aufgehalten, deswegen wir waren auch einen ganzen Tag unterwegs, aber die reine Fahrzeit war, glaube ich, jetzt mit ein bisschen Stockung auf der A3, wie nicht anders zu erwarten, war unter 4,5 Stunden.
Ja, und ihr seid direkt am letzten Ferienwochenende zurückgefahren.
Genau, ja, ja.
Ja, wir sind deswegen. Ja,
allerdings muss man sagen, so Rückreiseverkehr hat man eigentlich, also würde sagen, vor allen Dingen Holländer gesehen.
Echt?
Ansonsten deutscher Rückreiseverkehr wäre mir jetzt nicht so sehr aufgefallen.
Okay, oh, krass.
Ja, aber viele Holländer mit Wohnmobil.
Ja, wir sind extra deswegen am Freitag schon gefahren zurück, weil ich hatte auch Samstagabend noch ein Catering und das wäre halt hart gewesen, morgens um 8 Uhr los, ganz nach dem Auto sitzen, dann hier die letzten Sachen zusammenpacken, dann, weiß ich nicht, bis 3 Uhr nachts Cocktails machen und die haben uns diesmal richtig auseinandergebaut. Also, ja, wir haben 10 Kilo Früchte vermixt, 30 Kilo Eis und in Summe, ich glaube, fast 400 Euro verbraucht. Also, war schon gut. Aber macht Spaß. Also, ich finde ja solche Events, wo du danach nichts mehr da hast, noch viel cooler, als wenn du da viel und auch rumstehst und quatschen kannst und so. Also.
Wo dann so nach und nach die Bar leer getrunken wird.
Ja, genau.
Haben wir nicht mehr.
Nee, also es war wirklich so, dass wir am Schluss gesagt haben, so, okay, wir haben jetzt noch irgendwie 3 Kilo Eis, wir haben noch kein Gingerbier mehr, wir haben noch 2 Früchte. Ja, okay, jetzt wir machen jetzt einfach Schluss und der Bräutigam meinte dann auch so, ja, mach Feierabend, passt, die sind alle betrunken.
Genau, ich wollte gerade sagen, an dem Punkt waren doch bestimmt alle schon solide abgefüllt insofern.
Ja, es war sehr angenehm. Also ich denke, der eine oder andere wird auch nicht die besten Erinnerungen. Also schon geschmacklich hoffentlich gute Erinnerungen, aber halt kopfschmerztechnisch dann nicht die besten. Ja, ich glaube, letzte Woche habe ich nicht erzählt, dass ich in Amsterdam war. Das war sehr schön, weil an dem jetzt vergangenen Wochen, also wir waren mittwochs in Amsterdam, hoffentlich habe ich es nicht letzte Woche schon erzählt, und es war, jetzt am Wochenende war CSD da und die ganze Stadt war halt schon drauf eingestellt. Alles war in Regenbogenfarben geschmückt, H&M hat das Schild getauscht mit Regenbogenfarben und jeder Shop hatte eine Fahne draußen und so, war echt so cool. Tolle Stimmung in der Stadt und die Stadt ist auch echt cool. Warst du mal in Amsterdam?
Ich habe doch mal gearbeitet in Amsterdam.
Ach, du hast ja.
Das Semester des Todes. Ja. Deswegen, ich kann erst nach weiteren 30 Jahren Therapie wieder nach Amsterdam fahren, leider.
Schade, es ist wirklich schön da.
Ja, ich weiß. Ich weiß, aber ich will da nicht erstmal nicht wieder hin.
Ja, kann ich auch gut verstehen. Ja, das ist natürlich dann, das war ja echt ein Stress, die habe ich schon wieder vergessen, siehst du mal.
Das ist gut. Ich wünschte, mir ging es gerade.
Ja, gut.
Ja, lasst uns alle mal über euren schrecklichsten, schreibt doch mal was über euren schrecklichsten Job in den Kommentaren.
Den schrecklichsten Job?
Den schrecklichsten Job, den ihr je hattet. Obwohl, ich bin gar nicht sicher, dass das der schrecklichste ist, aber ich habe auf jeden Fall gelitten.
Ja, gut, weil du bist ja morgens hin, abends zurück oder so, gell?
Ja, genau.
5 Uhr los und oh,
genau.
Das ist natürlich fies.
Wenn alles gut ging, etwa um 11 wieder zurück. Und dann war das so ein Winter, wo es auch dann, also ich glaube im März oder sowas, Februar, März noch Schnee gab. Boah. Und das verursacht ja immer Probleme mit der Bahn sowieso, aber erst recht bei diesen Bahnsystemen, die quasi Grenzen überschreiten und dann unterschiedliche Bahnsysteme. Da war es ja zum Teil so, dass sie uns dann irgendwie am Grenzübergang rausgesetzt haben und dann mussten wir auf einen anderen Zug warten, der uns dort abholt und sowas. Ja. Das war richtig furchtbar. Und eben auch die ganze Erfahrung dort in Amsterdam war nicht so gut.
Okay, ja.
Ja.
Ich höre dich jetzt gerade, was mein schrecklichster Job war. Also richtig böse ausgebeutet habe ich mich nie gefühlt oder richtig schlecht.
Also mein wirklich schrecklichster Job inhaltlich war so ein Studentenjob für so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie man das, wie das geschönte Wort ist, was man dafür verwendet. Solche Leute, die quasi den Headhuntern vorgeschaltet sind, also die erstmal in Erfahrung geben, bringen sollen, wer wo in welchen Unternehmen in welcher Position arbeitet und bestimmte Aufgaben nimmt, damit man weiß, wer potenzielle Kandidaten für einen Job wären. Und das ist einfach ein Job, der mit unvorstellbar viel Lügen am Telefon, weil natürlich die Unternehmen kein Interesse daran haben, dass ihnen Leute abgeworben sind. Deswegen geben die diese Information natürlich nicht preis eigentlich. Und du musst eben irgendwie am Telefon versuchen, die Information aus ihnen rauszupressen. Ja. Und dann werden quasi die Kandidaten werden so vorsondiert, dann führst du Vorgespräche, um eben zu schauen, wer wirklich in Frage kommt, und dann würde erst der Headhunter in Aktion treten. Also diese ganze, sozusagen die schmutzige Vorarbeit. Und das war wirklich furchtbar. Also da habe ich wirklich abends, wenn ich schlafen gegangen bin, hatte ich schon Bauchschmerzen, weil ich so einen Widerwillen gegen diese Tätigkeit hatte.
Oh, das war fies.
Oh. Wo ich schon so ungern telefoniere und dann noch die ganze Zeit Lügen am Telefon, das ist echt furchtbar.
Aber Podcasten über Entfernung geht.
Ja, das geht. Ich hasse es vor allen Dingen Leute anzurufen, schon immer. Ich habe ja irgendwie finde Leute anrufen ganz furchtbar. Deswegen war der Job natürlich.
Das natürlich, kriegt man auch einfach
sehr
so einen,
wie auf mich zugeschnitten.
Ein so Knopfdruck und dann wird einfach die nächste beliebige Nummer. Ach nee, du musst ja genau wissen, wo du anrufst.
Nee, genau. Also du hast quasi, gab in diesem Unternehmen gab es zwei Abteilungen. Die einen waren darauf spezialisiert, durch Lügen am Telefon erstmal quasi Kandidatenlisten zusammenzustellen. Und die zweite Abteilung waren dann die quasi die Kandidaten vorsondieren und mit ihnen sprechen, was aber in der Regel auch mit einer Menge Lügerei, zum Beispiel Vorzimmerdamen gegenüber und sowas, den darfst du jetzt ja nicht. Oder dann zum Beispiel so, du telefonierst in einem Unternehmen mehrere potenzielle Kandidaten an und dann sind aber ein Teil von denen in den Urlaub und dann bist du umgeschaltet, kommst wieder bei denselben Leuten raus und sowas. Ah, oh, ist furchtbar. Ich habe den Großteil der Zeit, die ich dort war, habe ich in dieser zweiten Abteilung gearbeitet und das war einfach grauenhaft. Also ja, nicht schön. Also du rufst dann eben die Leute an, versuchst zu ihnen durchzukommen, indem du irgendeiner Vorzimmerdame irgendwas erzählst und dann ja versuchst du eben ihr Profil abzufragen, was sie so gemacht haben, was sie können, was für finanzielle Erwartungen sie hätten, wie schnell sie aus ihren Verträgen rauskommen und so weiter. Ja.
Okay.
Fand ich furchtbar.
Ja, kann ich verstehen. Wäre auch überhaupt gar nicht meins. Ich hatte zum Glück nie so einen richtig schrecklichen Job. Also, weiß nicht, ich habe in Ferien mal in der Schulzeit bei einem Architekturbüro von meinem Onkel geholfen, irgendwelche Keller auszumessen, wo du halt einfach dauernd durch Spinnenweben läufst, damit du das Lasergerät irgendwann in die Wand legen kannst. Aber ja, mein Gott, da läufst du irgendwie morgens von um 9 bis um 1 in Frankfurt durch irgend so ein Ding durch und danach gehst du nach Hause und hast irgendwie unfassbar viel Geld verdient.
Echt?
Ja,
ja, das
natürlich
hilft, das hilft ja schon.
Genau, natürlich war es realistisch gesehen nicht wirklich viel Geld, aber
für damalige Verhältnisse.
Ja, es war entweder im Jahr, bevor ich Abi gemacht habe, oder in dem Jahr, wo ich Abi gemacht habe. Also da habe ich halt noch nie, da habe ich sogar schon Schwimmunterricht gegeben für 10 Mark die Stunde. Erst, und als ich 16 war, habe ich glaube ich 12 gekriegt. Ist cool, wenn man mit dem Alter dann die Gehaltserhöhung kriegt. Vielleicht auch 15 und 16. Also es war auch nicht schlecht bezahlt. Aber jedenfalls, du hast halt irgendwie, wenn du da 5 Tage gearbeitet hast, dann hast du halt gleich mal 20 Stunden mal, weiß ich nicht, 10 Euro oder da hast 200 Mark in der Woche plötzlich gehabt. Da musste ich halt irgendwie den ganzen Monat für Schwimmunterricht geben, damit ich sowas habe.
Ja.
Und sowas lohnt sich dann schon. Auch das fand ich irgendwie nicht schrecklich.
Sonst? Ja, bei der Personalagentur kam noch da so dazu, dass das eigentlich so organisiert war, also eigentlich praktisch alle diese Studentenjob-Leute dort waren halt so Scheinselbstständige. Ne? Also es war eigentlich auch nicht okay, wie das geregelt war.
Ah.
Also es war einfach von vorne bis hinten alles moralisch außerordentlich fragwürdig. Ja.
Naja. Nee, das möchte man dann gar nicht.
Nee.
Ich habe mal Autos von einer Autovermietung, von so einer Business-Autovermietung, die halt nur für Geschäftsleute Autovermietung, also wo nicht irgendwie so jeder hinlaufen kann, sondern die Firma mietet dann ein Auto und dann kommt jemand und bringt das da in die Firma und dann, oder holt es wieder ab und putzt dann und so. Das habe ich gemacht. Das war halt kein Traumjob. Also gerade Autos, also mir sind auch Autos so egal. Man fährt dann natürlich irgendwie mal einen coolen 7er BMW und so, das ist schon ganz schick. Aber ja, mein Gott, fährt man nach Mannheim und dann fährst du mal noch da und dann fährst du noch da. Pff, das war mir egal, aber ich empfand sowas nie, oder ich fand diesen Job nie als schlimm. Also richtig schlimme Jobs, nö. War nicht mal der letzte, wo ich mich dann am Schluss wirklich viel geärgert habe. So, ja, mein Gott. Solange es mir wichtig war, habe ich mich geärgert und irgendwann habe ich mir gesagt, komm, leck mich doch alle am Arsch. Und dann war es mir auch nicht mehr wichtig und dann habe ich mich auch nicht mehr geärgert. Aber dann, weißt du, so diesen Moment, wo man innerlich kündigt.
Ja.
Ja, wie sind wir denn jetzt da gelandet?
Keine Ahnung, aber es ist natürlich auch alles relativ, das wollen wir schon feststellen. Also auch mein schrecklichster Job ist natürlich nichts im Verhältnis zu, keine Ahnung, Turnschuhe nähen für 2 Pfennig oder sowas. Also insofern.
Ja, klar. Also.
Wollen wir mal. Nicht zu übertreiben, aber schön war es nicht.
Ja, es ist ja dann die subjektive Situation. Also,
ja.
Wie es einem da. Also, ja, natürlich, man weiß, es gibt viele Menschen, denen geht es viel, viel, viel schlechter als einem selber im Moment. Trotzdem geht es einem auch nicht so gut.
Nee.
So, jetzt ist es an dir.
Diese fröhliche Note.
Diesen Podcast auf einer fröhlichen Note beenden zu lassen.
Gut. Das haben wir ganz alleine geschafft, auch ohne den Robert. Tja, dann ihr Lieben, fröhliche Gedanken für die Woche. Es soll ja bald ein bisschen kühler werden.
Ja.
Habe ich gehört.
Wer weiß, die Leute, die uns irgendwie 6 Wochen später hören, da ist jetzt vielleicht schon irgendwie der Herbst wieder eingekehrt.
Anfang dann September. Habt ihr es ja gut. Dann beneide ich euch.
Genau, ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und draußen hat es, glaube ich, jetzt auf 29 Grad abgekühlt und hier drin ist es gefühlt 35.
Furchtbar.
Ja. Der Wächter pustet mich heiß an. Der pustet mich hart an. Ach ja. Bis Alright. Nächste Woche, da gibt's wieder eine Sendung.
Genau, und es gibt auch wieder einen Sneak-Film, weil ich gehe.
Oh.
Morgen.
Oh, du gehst nicht Sneak? Ich muss gleich meinen Kalender, das machen wir nach der Sendung, ob ich da vielleicht mitkomme.
Alles klar.
Gut.
Dann
bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.